Hatten Sie zu Ihren Schulzeiten auch einen großen Bruder oder eine große Schwester, auf deren Schutz Sie sich verlassen konnten? Besonders in der Undurchsichtigkeit des Schulhofs? Man musste gar nicht immer direkt daneben stehen. Das Wissen der anderen um die bloße Anwesenheit sorgte oft dafür, dass Rangeleien gar nicht erst aufkamen. Man fühlte sich sicher hinter den unsichtbaren, breiten Schultern. Doch plötzlich dreht sich der Beschützer um, packt seinen Rucksack und verlässt die Schule. Von einem Moment zum anderen schutzlos. Genau an diesem Punkt steht Deutschland heute. Die Bundesrepublik hat sich jahrzehntelang im Windschatten der Supermacht USA eingerichtet und steht nun unvorbereitet im sicherheitspolitischen Scheinwerferlicht. Wer füllt das Vakuum, wenn der große Bruder keine Lust mehr hat, den Aufpasser zu spielen? Müssen wir uns neue Freunde auf dem Pausenhof suchen? Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio Stefan Meyer von der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Herzlich willkommen.
Guten Abend, grüß Gott.
Ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Jürgen Trittin von den Grünen, ehemaliger Bundesminister. Herzlich willkommen auch an Sie.
Na.
Herr Meyer, die Regierung Trump macht wohl ernst und lässt den markigen Sprüchen des Präsidenten tatsächlich Taten folgen. 5000 amerikanische Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden. Würden Sie sagen, das ist der Anfang vom Ende der sicherheitspolitischen Partnerschaft USA-Deutschland?
Das ist es mit Sicherheit nicht. Es ist natürlich besorgniserregend, diese Ankündigung von Trump von Ende letzter Woche. Wobei man auch dazu sagen muss, diese Ankündigungen sind ja nicht ganz neu. In seiner ersten Amtszeit hat Trump angekündigt, 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Daraus ist dann letzten Endes nichts geworden. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass auch diese Drohung wieder ins Leere gehen wird. Ich glaube schon, dass konkret in den USA daran gearbeitet wird, die Truppenstärke in Deutschland zu reduzieren. Derzeit liegt sie so in etwa bei 39.000. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs waren es ungefähr 37.000. Also es sind ohnehin in den letzten Jahren deutliche Aufwüchse vollzogen worden seitens der US-Administration. Jetzt kann es dazu kommen, dass 5.000, vielleicht auch ein paar mehr Soldaten wieder abgezogen werden. Das alleine ist aus meiner Sicht jetzt noch kein Dammbruch, was die bilateralen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern anbelangt, was die transatlantischen Beziehungen anbetrifft. Aber natürlich ist es keine positive Botschaft, um dies auch klar zu sagen. Es ist vor allem auch für die betroffenen Regionen nicht positiv. Die US-Soldaten sind sehr herzlich willkommen bei uns. Sie spielen natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht keine ganz unbedeutende Rolle, aber noch größer ist natürlich die sicherheitspolitische Rolle, die US-Soldaten in Deutschland spielen. Deutschland ist nach Japan das zweitstärkste Land, in dem US-Truppen weltweit stationiert sind. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Bollwerk, auch im Rahmen der NATO, im Rahmen der NATO-Ostflanke. Und deswegen ist natürlich diese Ankündigung von Trump, man kann natürlich geflissentlich darüber streiten, was die Ursache für diese Ankündigung war, aber diese Ankündigung ist nicht positiv, sondern sie ist durchaus besorgniserregend. Aber man sollte, glaube ich, jetzt auch mit einer gewissen Gelassenheit darauf reagieren.
Was ist denn nun der Anlass, Herr Trittin?
Ich glaube, dass wir hier Zeugen davon werden, und insofern ist diese Schulhof-Analogie nicht ganz falsch, dass jemand, der von der Struktur her wie der Chef einer Gang in einem Gangkrieg agiert, auf Widerspruch, aber auch insbesondere auf Beschwichtigung damit reagiert, dass er auf das Opfer mehr einschlägt. So ist das hier in dem Fall. Friedrich Merz hatte geschwiegen, als Trump Sanchez sich vorgenommen hat im Weißen Haus, in der Hoffnung, damit besser wegzukommen. Seine Äußerungen sind jetzt zum Anlass genommen worden, ihn genauso zu behandeln. Und dann erfolgt eben das, was da ist. Militärisch würde ich auch bei Ihnen sein, Herr Meyer, oder beim Bundesverteidigungsministerium. Das ist jetzt nicht wirklich besorgniserregend. Die eigentliche Scheidungsurkunde zwischen den USA und Europa, die hat stattgefunden, als die USA angedroht haben, Grönland zu erobern. Und die ist nachzulesen in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, wo ja anders als Russland, anders als China, Europa und die Europäische Union als Adversary, also als Gegner betrachtet und bezeichnet wird.
Muss der Kanzler, Herr Meyer, das vielleicht tatsächlich auch als Bestrafung verstehen, so Herr Trittin angedeutet hat?
Also als Bestrafung sollte er es mit Sicherheit nicht verstehen, weil aus meiner Sicht unser Bundeskanzler recht hatte, als er natürlich auch hinterfragt hat, ob denn Trump tatsächlich eine Strategie hat, insbesondere was die Beendigung des Irankriegs anbelangt. Diese Frage ist aus meiner Sicht vollkommen berechtigt. Ob man jetzt von einer Demütigung der USA sprechen muss, da kann man mit Sicherheit geteilter Meinung sein. Aber diese Grundthese, die Kanzler Merz hier in die Diskussion gebracht hat, dass es höchst besorgniserregend ist, dass offenkundig die USA und auch Israel keine Ausgangsstrategie, keine Exit-Strategie haben, was den Irankrieg anbelangt, das ist aus meiner Sicht vollkommen berechtigt. Und klar, umso unverständlicher ist es, dass Trump hier aus meiner Sicht schon auch natürlich aus so einer gewissen verletzten Eitelkeit heraus reagiert. Und
kennt man aber.
Das kennt man. Und wie gesagt, er hat schon viele Ankündigungen gemacht und nicht umgesetzt. Und deswegen muss man jetzt erst mal sehen. Es gibt ja offenkundig jetzt auch im Pentagon noch keine konkreten Pläne, welche Truppenplätze konkret betroffen sind, ob in Rheinland-Pfalz, ob in Bayern, ob es eine vorübergehende stationierte Brigade sein soll, eine dauerhaft stationierte Brigade. Ich glaube, da muss man jetzt erst mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen. Aber natürlich ist eines klar, dieser Vorfall zeigt wiederum, dass Deutschland, dass die Europäische Union wesentlich stärker auf sich selbst achten müssen, dass wir uns auch selbst stärken müssen, auch unsere Verteidigungsfähigkeit stärker im Blick haben müssen, weil wir uns nicht mehr zu 100% auf die USA verlassen können. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass auch nach einem möglichen Truppenabzug, einen Teiltruppenabzug der USA aus Deutschland, die USA mit Abstand unser wichtigster außereuropäischer oder außereuropäischer Partner bleiben wird. Daran wird auch Trump nichts ändern.
Ja. Ich weiß auch, dass er sprunghaft ist und dass die Launen und ähnliche Dinge. Trotzdem finde ich, sind wir in Europa gut beraten, Donald Trump ernst zu nehmen. Er hat, und da bin ich ganz beim Kanzler, er hat einen Krieg angefangen, von dem er nicht wusste, wie er ausgeht, und er weiß nicht, wie er ihn jetzt beenden soll. Ein Krieg, der massiv unsere deutschen, unsere europäischen Interessen beschädigt. Wir haben damit zu tun, dass die Wachstumsraten, die kleinen Wachstumsraten noch mal halbiert werden. Wir werden gerade Opfer einer umfassenden Erpressung, was die Versorgung mit fossilen Rohstoffen angeht, Gas und Öl. Wir sind in einer Lage oder einer Situation, dass der gesamte Nahe Osten droht, permanent in einen Krieg zu zerfallen. Das haben wir ja heute gesehen mit den erneuten Angriffen auf Oman und dem abgefangenen Raketen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Antwort darauf, dass man versucht hat, die Straße von Hormuz dann irgendwie militärisch das irgendwie durchzubringen. Ich weiß nicht, was, ich komme aus dem Norden, was die Reedereien davon halten. Ich glaube, die fahren da trotzdem nicht gerne. Also das muss man ernst nehmen. Das heißt, die Art und Weise, wie Trump Politik macht, wird zwar von erratischen Äußerungen begleitet, aber es gibt eine Linie und die Linie lautet, wir wollen unsere Interessen zur Not ohne Rücksicht auf Verbündete und ohne Rücksicht aufs internationale Recht durchsetzen. Und jetzt sind Sie mit dieser Politik in dem Schlamassel gelandet. Kanzler hat recht, ist nicht unser Krieg, aber mit den Folgen haben wir gewaltig zu tun.
Ja. Nochmal zurück auf die, auf den Abzug der Soldaten. Also der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otter, hat gesagt, es sind 5.000 von 39.000, 40.000 Soldaten. Das würde schon eine Lücke in die deutsche Verteidigungsarchitektur werfen. Stimmen Sie dem zu oder ist das nicht so groß?
Ich würde erstmal das mit der Gelassenheit sehen. Das sind halt netto 3.000 weniger als vor der Ukraine-Krise. Und so hat es ja der Bundesverteidigungsminister auch gehandhabt. Wir haben in letzter Zeit sehr viel dafür getan, unsere militärischen Fähigkeiten aufzustocken. Also mit der Bundeswehr, die es vor der Ukraine-Krieg gegeben hat, hat das jetzt heute nichts mehr zu tun. Wir können mehr als 10.000 Leute unter Waffen setzen, was damals so die Obergrenze für uns gewesen ist. Insofern, ja, es ist ein Prozess. Es ist im Übrigen auch erwartet worden, dass es eine bestimmte Reduktion gibt und die wird jetzt politisch aufgeladen. Es führt kein Weg daran vorbei. Europa muss selbstständig werden. Wir müssen uns besser und selber verteidigen können. Wir brauchen eine eigene Verteidigungsindustrie. Wir müssen uns auch in der Frage der elektronischen Grundlagen von Kriegsführung unabhängiger machen, europäisieren. Und wir dürfen nicht mehr so abhängig sein von Energieimporten, wie wir es heute sind. Das sind alles die Dinge, die jetzt auf dem Tisch liegen.
Ja, gehört Herr Mayer dazu auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Ach, das wird man sehen. Das wird eine Entscheidung sein, die wird noch in dieser Legislaturperiode getroffen werden müssen. Nachdem wir ja dieses Stufenmodell vereinbart haben, gemeinsam mit der SPD. Und die erste Stufe sieht jetzt so aus, dass wir mal sehen, ob auf Freiwilligkeit beruhend deutlich mehr Rekruten sich bei der Bundeswehr melden. Die Entwicklung ist positiv. Ob die Entwicklung so sein wird, dass das von der NATO ja auch mit gemeinsam entwickelte Ziel, dass die Bundeswehr über 60.000 bis 80.000 mehr aktive Soldatinnen und Soldaten verfügen soll. Ob dieses Ziel erreicht wird, das wird man sehen. Da gehen die Meinungen auseinander. Viele Experten tendieren zu der Auffassung, dass es nicht durch Freiwilligkeit erreicht wird. Sprich, wir werden unter Umständen durchaus in dieser Legislaturperiode auch noch über die Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht nur debattieren, sondern auch abstimmen. Wenn ich vielleicht noch zu Ihnen, Herr Trittin, noch eine sagen darf. Ich teile alle Ihre Thesen, Ihre Aussagen. Europa muss selbstständiger werden. Wir müssen uns mehr auf unsere eigenen Stärken konzentrieren. Wir müssen auch mehr Stärken entwickeln, gerade was die Rüstungsindustrie anbelangt, was unsere Verteidigungsfähigkeit anbelangt. Nur ich glaube, wir dürfen nicht erwarten, dass dieser große Bruder USA, wie Sie ihn ja auch zu Recht zu Beginn beschrieben haben, dass dieser große Bruder 1:1 zu ersetzen sein wird. Ich glaube, das ist eine Illusion und es wäre naiv zu erwarten, dass wir zum Beispiel, was die nukleare Teilhabe anbelangt, dass wir hier eigenständig, vielleicht mit den Franzosen gemeinsam, etwas aufbauen können, was nur annähernd äquivalent ist zu dem, was die Amerikaner bieten. Deswegen glaube ich, müssen wir jetzt sehr klug und weise vorgehen, gerade auch im Umgang mit den USA, dass Trump kein einfacher Zeitgenosse ist, das wissen wir alle, dass er erratisch agiert, dass er sprunghaft agiert, dass er schwer prognostizierbar ist, alles bekannt, aber trotzdem ist es ein Faktum, dass er über deutlich mehr als 2 Jahre noch amtierender US-Präsident sein wird und wir mit ihm, ich sag mal, ein Stück weit zurechtkommen werden müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass es in Amerika, in den USA, man sieht es ja auch an den Reaktionen im Kongress, viele maßgebliche Politiker gibt, die diese Entscheidung durchaus anders bewerten, als es Trump tut. Wenn ich mir die Vorsitzenden der Verteidigungsausschüsse im Senat und Repräsentantenhaus ansehe, die klar, Wicker und Rogers, die klar gesagt haben, sie sehen dies anders als, und beides Republikaner wohlgemerkt, dann gibt es schon auch einen gewissen Grund zur Hoffnung, dass es schon auch selbst unter der republikanischen Partei andere Strömungen gibt, außerhalb von Trump, die auch gerade die Truppenpräsenz in Deutschland anders bewerten.
Schauen wir mal, wie es ist. Ich wollte eigentlich nur zu einer anderen Haltung rein. Meine Haltung wäre eigentlich, ich weiß, dass ich nicht von heute auf morgen die USA und die nuklearen Fähigkeiten da ersetzen kann. Das ist völlig klar. Wer das behaupten würde, würde den Menschen nicht die Wahrheit sagen. Aber ich rate dringend dazu, nicht immer zu sagen, wir haben diesen großen Bruder und den können wir nicht ersetzen. Und in dieser Haltung zu verharren, sondern sich eigenständig auf den Weg zu machen, die Grundlagen zu legen, die wir brauchen. Das geht weit über die Frage, ob wir eine Wehrpflicht brauchen. Wenn wir sehen, was in der Ukraine gerade passiert, mit der Art und Weise, wie mit Hilfe von Drohnen Krieg geführt wird. Das sind alles Dinge und Fähigkeiten, die haben wir in Deutschland noch nicht. Da sind wir bei, wir studieren das, was in der Ukraine passiert, aber das ist das, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Schlachtfeld der Zukunft. Mhm. Hier haben wir dringend Dinge anzugehen. Und diese Haltung, dass man sich immer kleiner macht, als man ist, ich würde schon sagen, Europa ist schon größer als Brasilien. Wir können uns, was die Zahlungsfähigkeit angeht, durchaus mit China messen. Also wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir sollten nicht überheblich werden, aber wir sollten aufhören, uns kleiner zu machen, als wir sind.
Wenn Europa da mal zusammensteht. Herr Trittin, wir Älteren erinnern uns ja noch an die Friedensbewegung der 80er Jahre. Damals ging es um die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Viele waren damals dagegen, dass das auf deutschem Boden tatsächlich stattfindet. Heute geht es wieder um ein Waffensystem, die Tomahawk-Missiles. Die wollten die Amerikaner in Deutschland stationieren. Jetzt heißt es aber, dass sie es eher doch nicht tun werden.
Es war mein Kanzler Olaf Scholz, der die bestellt hat.
Ja, aber macht das Deutschland schutzloser auch gegenüber Putin? Und ist das genau das, wo Sie sagen, da muss eben was passieren?
Die Tomahawks sollten dazu dienen, eine Brücke zu schließen, bevor Europa die eigenen Fähigkeiten in dieser Hinsicht hat. Insofern ist das aus Sicht derjenigen, die damals die Entscheidung getroffen hat, sicherlich eine schwierige Entscheidung. Mahnt uns aber eben, das zu tun, was wir tun müssen, nämlich in der Tat in der Lage zu sein, solche Angriffe auch abzuwehren und eine, wenn man so will, Zweitschlagsfähigkeit zu haben, die auch von diesen kleinen hybriden Bedrohungen, die da am Baltikum durch das Kopf mancher russischer Strategen gehen, tatsächlich eine handfeste Antwort gibt. Wie das funktioniert, kann man übrigens gerade sehen mit den weitreichenden Drohnen, die die Ukraine einsetzt, bis ins russische Hinterland, die mit dazu beigetragen haben, dass die Popularität von Putin bisschen angeschlagen ist.
Stellen Sie einen Mentalitätswechsel in Deutschland fest?
Ich glaube, dass viele Menschen sich in dieser Welt erstmal erschreckt haben, zu Recht, weil wir haben alle geglaubt, nämlich niemanden aus, dass wir uns auf diese Ordnung, die man so aus dem Kalten Krieg heraus entwickelt hat, mit der Charta von Paris, von Helsinki, dass man Grenzen nicht gewaltsam verändert und dass man Konflikte robust, aber nicht gewalttätig löst durch Kompromisse und ähnliche Dinge, das ist nicht eingetreten und da haben viele Menschen, glaube ich, lange gebraucht und brauchen bis heute, sich in dieser Realität zu finden. Ich denke aber schon, dass die Frage, dass wir in der Lage sein müssen, selbstständig eine glaubhafte Abschreckung anzubieten, dass das mittlerweile sehr breit getragen ist. Und möglicherweise ist meine Partei ein Beispiel dafür. Wir waren ja diejenigen, die dagegen gewesen sind, die nicht an die Abschreckung unter den Bedingungen der Blockkonfrontation geglaubt haben. Und insofern denke ich, dass sich hier was geändert hat. Und ich will die Zahlen auch nicht endgültig bewerten. Aber ich war auch überrascht, dass der Personalaufwuchs bei der Bundeswehr eigentlich schneller war als gedacht. Also wir sind ja besser gewesen.
Würden Sie auch sagen, dass es da einen Mentalitätswechsel in Deutschland gibt? Ist da inzwischen eine Mehrheit doch dafür, dass man sich durchaus bewaffnet und sich wehrhafter macht?
Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft dabei ist, einen Mentalitätswechsel zu vollziehen, dass sich die Wahrnehmung verändert, auch was die Bedrohungssituation anbelangt. Ich glaube, gerade natürlich aufgrund der schrecklichen Ereignisse im letzten Jahrhundert ist gerade Deutschland in besonderer Weise vielleicht auch ein Stück weit traumatisiert. Wir wollten über lange Zeit mit Aufrüstung, mit einer starken Bundeswehr nicht viel zu tun haben. Und da ist schon jetzt viel dabei, sich zu ändern. Wir sind noch bei weitem nicht so weit wie beispielsweise die osteuropäischen Länder, wie die baltischen Länder, wie die skandinavischen Länder. Wenn man mit finnischen Kollegen spricht oder wenn man finnische Regierungsmitglieder hört, dann ist die Wahrnehmung, das Bewusstsein in der Bevölkerung, unmittelbar bedroht zu sein von Russland.
1000 Kilometer Grenze.
Über 1000 Kilometer, genau. Eine ganz andere, auch in den baltischen Ländern, natürlich auch aufgrund der Vorerfahrung als Bestandteil der vormaligen Sowjetunion und der Drangsal durch Russland ist das Bewusstsein dort natürlich noch mal ein ganz anderes, auch in Polen, in Tschechien. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich in Deutschland da richtigerweise was verändert. Mir fällt dies zum Beispiel so auf, wenn man auch mit Freunden, mit Bekannten spricht, die beispielsweise in Rüstungsunternehmen arbeiten, die einem sagen, na ja, heute kann man durchaus mit Stolz sagen, dass man bei einem Rüstungsunternehmen arbeitet. Vor 10 oder 20 Jahren war das eher noch so ein bisschen verbrämt und man hat da eher so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber gebreitet. Also da hat sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren richtigerweise was verändert. Aber wir sind natürlich noch nicht so weit, wie wir sein müssten.
Mhm. Herr Tettin, wenn wir mal auf die andere Seite der Entscheidung gucken, vom Betroffenen zum Handeln in Richtung USA, stellt denn für die USA die Weigerung der Europäer, sich am Iran-Krieg zu beteiligen, eine Verschiebung der NATO-Prioritäten dar?
Die NATO war nie dafür da, völkerrechtswidrige Angriffskriege zu führen. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg.
Wenn man Herrn Trump hört,
und insofern kann er nicht wirklich überrascht sein, dass die Angehörigen eines Verteidigungsbündnisses, wo man sich verteidigt gegen Angriffe, nicht sagen, wir machen bei einem solchen Abenteuer mit. Darauf konnte auch damals George W. Bush nicht rechnen, als er den Irak angegriffen hat. Entsprechend war damals die Reaktion nicht freundlich. Und dass sie jetzt aus den USA nicht freundlich ist, wundert mich nicht. Nichtsdestotrotz, wir tun gut daran, die NATO als das zu behandeln, was sie ist, ein Verteidigungsbündnis, wo die Staaten füreinander die gegenseitig für ihre Sicherheit eintreten und nicht Kumpane sind bei Raubzügen auf andere Ölquellen, um es mal ganz pointiert zu sagen.
Herr Mayer, wenn wir mal Richtung Russland blicken, wie interpretiert Russland einen Abzug von US-Soldaten am Ende? Ist das eine Einladung zur weiteren Destabilisierung Osteuropas oder wie würde man das aus russischer Sicht sehen?
Ich kenne jetzt keine 1:1-Meldungen aus Russland, aber ich bin mir sicher, dass Putin da eher frohlockt, als dass er sich grämt über den Abzug der US-Truppen. Also natürlich spielt man ein Stück weit Russland in die Hände. Und Sie haben ja zu Recht auch die Entscheidung oder die Revision der Entscheidung erwähnt, was die Stationierung der Tomahawk-Marschflugkörper anbelangt. Ich finde diese Entscheidung sogar noch gravierender und ernstzunehmender als eine möglicherweise Reduzierung der Soldaten um 5.000. Das kann sich schnell mal wieder ändern. Das ist sowieso immer ein bisschen fragil oder ein bisschen volatil, zumindest die Anzahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten. Diese Entscheidung, richtigerweise, Sie haben es ja durchhin richtig gesagt, 2024 unter Kanzler Scholz vereinbart, damals mit Joe Biden, die ist gravierender, weil die auch nicht nur Deutschland betrifft, sondern die betrifft die gesamte Ostflanke der NATO. Und das ist natürlich auch ein alarmierendes Signal in Richtung Polen, in Richtung der baltischen Länder, dass diese Stationierung jetzt offenkundig nicht erfolgen soll. Und das ist mit Sicherheit etwas, was Putin in die Hände spielt. Und vor dem Hintergrund ist diese Entscheidung auch umso bedauerlicher.
Mhm. Wie wichtig ist es an der Stelle, dass Europa tatsächlich zusammensteht? Und ist das neue europäische Ziel der strategischen Autonomie, ist das komplementär zur NATO oder ist das vielleicht sogar als Konkurrenzmodell anzusehen?
Es wird sich nicht anstelle der NATO verwirklichen lassen. Die NATO ist ja im Wesentlichen etwas, wo man Verfahrensregeln und wie man das sozusagen, wie führt man eine solche militärische Operation durch? Und das kann man kopieren. Aber warum soll man es kopieren, wenn man es hat? Deswegen ist, glaube ich, die wesentliche Strategie, die europäische Säule innerhalb der NATO zu stärken und diese auch für sich operationsfähig zu bekommen, weil wir uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen können. Ich bin mir nicht sicher, ob in einem militärischen Konflikt um einen baltischen Staat beispielsweise Donald Trump zum Artikel 5 steht. Da hätte ich große Zweifel, aber jedenfalls möchte ich mich nicht darauf verlassen.
Wenn wir noch mal Richtung Iran-Krieg schauen, kann man sagen, dass der Iran-Krieg für die Emanzipation der europäischen Verteidigung so eine Art Strukturkatalysator oder Strukturbooster auch ist? Also löst es das aus, dass Europa sich da zusammen, dass Europa zusammensteht und sich verstärkt?
So weit würde ich tatsächlich nicht gehen, weil da bin ich auch bei hier, Herrn Trittin. Der Irankrieg ist nicht unser Krieg, aber wir spüren natürlich sehr stark die Auswirkungen. Und er ist nicht nur nicht unser Krieg, sondern er ist nicht der Krieg der Europäer und der Europäischen Union. Wir waren im Vorfeld nicht eingebunden, aber wir spüren natürlich jetzt sehr dramatisch, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht, die negativen Auswirkungen. Ich habe größte Sorge, was die Entwicklungen im Mittleren Osten anbelangt. Und vor dem Hintergrund ist diese Frage natürlich auch berechtigt an Trump, wie er denn sich vorstellt, diesen Krieg beenden zu wollen. Ich glaube, er hat selbst größtes Interesse, dass er einigermaßen schnell und einigermaßen ungeschoren aus diesem Krieg herauskommt, weil man natürlich auch im Hinblick auf die Zwischenwahlen Anfang November sieht, dass er sehr, sehr schlechte persönliche Umfragewerte hat, dass die Republikaner sehr schlechte Umfragewerte haben, dass derzeit alles so aussieht, dass zumindest das Repräsentantenhaus am Anfang November in die Hände der Demokraten Staaten gerät. Und deswegen hat er aus meiner Sicht schon ein Eigeninteresse in innenpolitischer Hinsicht, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden.
Mhm. Es ist ja eine doppelte Geschichte. Zum einen profitieren seine Unterstützer in den USA von diesem Krieg, weil wenn die Gaspreise hochgehen, dann sind diejenigen, die nach wie vor für 1 Cent die Kilowattstunde fördern, das ist so ungefähr der Preis in den USA,
ist aber teuer verkauft.
Die kassieren richtig gut zurzeit. Mhm. Aber gleichzeitig kassieren sie das Geld natürlich auch zum Teil von den US-amerikanischen Kunden. Und die Stimmung im Lande an dieser Stelle ist sehr, sehr schlecht, weil Trump was anderes versprochen hat, nämlich die von Biden angetriebene, gerade an den Diesel- und Benzinsäulen spürbare Inflation zu beenden, und er treibt sie nun hoch. Und das wird von vielen als Wortbruch empfunden. Das ist jenseits dieser ganzen Ideologie, wir wollen nicht in endlose Kriege verwickelt werden und Ähnliches, sehr, sehr handfest. Und ich glaube, er hat ein Problem, wenn er den Krieg nicht vor dem Herbst beendet, die Mehrheiten in beiden Häusern zu halten. Die könnten sogar beide verloren gehen.
Mhm. Inwiefern haben wir denn auch ein Problem dadurch, dass der oder dass im Iran-Krieg ja unglaublich viele Waffen auch eingesetzt wurden und es damit auch einen Mangel an Beständen gibt. Inwiefern betrifft das denn Europa im Endeffekt auch?
Das betrifft Europa und das betrifft natürlich noch mehr die Ukraine, weil natürlich jetzt durch diesen sehr intensiven oder sehr intensiv geführten Iran-Krieg oder Krieg im Iran natürlich auch Bestände disloziert wurden. Auch dieses Thema der Tomahawk-Marschflugkörper hat ja auch offenkundig damit zu tun, dass die Amerikaner zu wenig Arsenale haben, um diese in Deutschland zu stationieren. Also das sind handfeste Auswirkungen, beispielsweise was die Revision der Tomahawk-Entscheidung anbelangt, die auch mit dem Iran-Krieg zusammenhängen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ich bin da auch höchst skeptisch, was die Entwicklung in Washington anbelangt, um Trump anbelangt. Nur ich würde nach wie vor nicht so weit gehen zu sagen, wir können uns auf die Unterstützung der Amerikaner nicht mehr verlassen. Ich würde sagen, wir können uns nicht mehr zu 100% darauf verlassen, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass auch was den Artikel 5 anbelangt, also für den Fall, Herr Trittin, dass der Putin sich erlauben würde, eines der drei baltischen Länder oder die baltischen Länder anzugreifen, dass auch ein Trump nicht umhin kann, der Ausrufung des Artikel 5 entsprechend auch beizukommen und beizupflichten und entsprechend auch sich selbst mit zu engagieren. Da bin ich mir nach wie vor sehr sicher.
Ich wollte ja nicht sozusagen in die Zukunft spekulieren. Ich wollte nur fragen, ob man klug beraten ist, eine militärische Strategie zu entwickeln, die im entscheidenden Punkt auf einem Stück Hoffnung beruht. Oder ob man nicht immer gut beraten ist, selbst wenn es nicht eintritt, für den Worst Case vorbereitet zu sein. Und das war mein Argument vor diesem Hintergrund, dass wir hier als Europäer eben stärker werden müssen, wenn wir uns da, kann ja sein, dass Sie recht haben, alles gut, aber es kann eben auch sein, dass es nicht der Fall ist. Und insofern dürfen wir uns bei unserer eigenen Sicherheit darauf nicht verlassen.
Nach heißt das zum Beispiel auch, dass wir viel stärker über einen europäischen Atomschirm nachdenken sollten?
Ich weiß nicht, wie diese Diskussion tatsächlich rational zu führen ist. Wir haben mit dem Vertrag von Aachen, das war auch interessant, als der verabschiedet wurde, der deutsch-französische Vertrag, da steht eine Beistandsklausel drin, dagegen ist der Artikel 5 richtig weich formuliert. Selbst die Unterstützung im dem, was das 42.7 der EU-Verträge, was die gegenseitige Beistand ist, noch deutlicher als der Artikel 5. Das heißt, die Frage, wie darauf reagieren würde Frankreich, würde ein Staat wie Deutschland atomar angegriffen werden, da bin ich mir jetzt so nach den Verträgen ganz sicher, da würde man einander beistehen. Ob das ausreichend ist, um abzuschrecken, ob das ausreichend ist, weil Atomwaffen sind ja im Kern Zweitschlagswaffen. Man versucht jemanden davon abzuhalten, einen anzugreifen, weil man sagt, wenn du es tust, es ist ein Ende, so etwas einfach gesprochen. Das ist eine offene Frage, aber ich glaube, diese Diskussion wird in Europa noch geführt werden. Nach dem Vertrag von Aachen hat sich der französische Generalstabschef ganz schnell beeilt sein. Nein, nein, das gilt aber nicht für die Forste Frapp. Das steht aber nicht da drin.
Mhm. Wie wichtig wäre es, dass wir darüber diskutieren, Herr Mayer?
Ja, ich habe ja schon vorher gesagt, dass, was die nukleare Teilhabe anbelangt, die US-Amerikaner aus meiner Sicht schon ganz wichtige Verbündete sind. Man kann über alles diskutieren, auch über eine noch engere Zusammenarbeit mit den Franzosen. Nur ich bin persönlich der festen Überzeugung, es wäre naiv zu glauben, dass wir in absehbarer Zeit, kurzfristig ohnehin nicht, aber auch nicht mittelfristig in der Lage wären, nur annähernd das zu kompensieren, auch in, im Hinblick auf die Dimension, auch auf, die, auf das Investment, das die US-Amerikaner getätigt haben und weiterhin tätigen im Bereich der, der nuklearen Abschreckung. Wir sind da schon weiterhin, ob wir es wollen oder nicht, auch von den US-Amerikanern abhängig. Und vor dem Hintergrund sollten wir auch generell sehr weise und klug jetzt auch in Zukunft mit den US-Amerikanern, mit der US-Administration umgehen. Wir haben jetzt sehr viel über die Auswirkungen der verteidigungspolitischen Entscheidungen von Trump gesprochen, noch nicht über die Zollankündigungen, über die Erhöhungen oder die Ankündigungen, die Zölle zu erhöhen. Da gehört einfach auch zur Wahrheit dazu, dass die USA mit weitem Abstand unser wichtigster Exportpartner ist. Deswegen rate ich uns da nicht nur zu einer gewissen Gelassenheit, sondern auch zu einem sehr weisen Umgang. Nicht in der Richtung, Herr Trittin, wie Sie es gemeint haben, sich alles gefallen zu lassen oder duckmäuserisch aufzutreten. Keinesfalls. Dazu besteht kein Anlass. Aber auch nicht der Gestalt, dass wir jetzt das Ziel haben, der größte Gegner Trumps innerhalb der Europäischen Union zu werden. Also dieses Wir müssen da immer natürlich auch einen gewissen Spagat gehen. Auch die deutsche Politik muss da einen gewissen Spagat gehen. Sowohl in verteidigungspolitischer Hinsicht, aber auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Ich glaube, was anderes wird uns gar nicht übrig, bleiben.
Ich will aber vielleicht noch mal eine Bemerkung machen, weil eins lehrt der Irakkrieg schon. Die USA hatten überhaupt keine Probleme, militärisch zu siegen. Da gibt niemanden, der die aufhalten kann. Auch die Iraner nicht. Trotzdem haben sie den Krieg nicht gewonnen, weil der Iran über einen Hebel verfügte, der eben mit militärischer Überlegenheit alleine nicht in den Griff zu bekommen ist. Und das war übrigens nicht überraschend. Ich meine, die Straße von Hormuz gibt es schon ziemlich lange. Und das Problem kennen auch alle, die mal sich mit der Region beschäftigt haben.
Ziemlich eng.
Aber ja, wir haben also einen klassischen Fall eines asymmetrischen Krieges, wo der eine total überlegen ist militärisch und trotzdem den Krieg nicht gewinnen kann. Warum sage ich das? Weil ich glaube, gerade mit Trump muss man diese ganze Frage der Geostrategie, der Geoökonomie mitdenken. Und wir müssen uns in der Hinsicht auch ein Stück weit unabhängiger machen. Es gibt Entwicklungen in diese Richtung mit Mercosur, mit den Handelsabkommen mit Indien und anderen Dingen. Also wir sorgen dafür, dass es mehr freien Handel gibt in bestimmten Räumen. Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob das, was damals ausgehandelt worden ist mit Trump, er darf zollfrei auf unseren Markt und wir zahlen 15% mindestens, aber bei Stahl und Aluminium zahlen wir 50%. Dummerweise sind eines unserer wichtigsten Exportgüter Maschinen und die bestehen überwiegend aus Stahl und Aluminium. Und dann versprechen wir obendrauf für den freien Zugang auf unserem Markt und wir zahlen Zoll noch für 750 Milliarden, für 750 Milliarden Gas zu kaufen. Das war kein Ausdruck von europäischem Selbstbewusstsein, sage ich mal. Es war ein schlechtes Verhandlungsergebnis. Es wird in irgendeiner Form so kommen, weil man ja zu dem, was man mal gesagt hat, auch stehen muss. Aber das war kein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Wenn ich sehe, wie sich ein Land, was ökonomisch viel schwächer ist, Brasilien, verhalten hat, dann haben wir gesagt, leck mich. Ist mir auch egal. Nach 5 Monaten hat er den Zollkrieg eingestellt. Wenn ich mir angucke, wie sich China verhalten hat. Die haben alles rausgeholt, was sie an Erpressungspotenzial hatten und sind jetzt in einer relativ ausgewogenen Situation. Warum haben wir nicht zu ähnlichen Mitteln gegriffen? Ich weiß auch, wie sehr wir davon abhängig sind. Ich weiß aber auch, dass beispielsweise die USA in bestimmten Bereichen von Europa, von Deutschland stärker abhängig sind als von China. Wir haben dieses nicht genutzt.
Hat Europa da Fehler gemacht?
Ja, das ist leicht zu sagen. Ich bin bei Ihnen, Herr Trittin, ich finde das Verhandlungsergebnis auch nicht ausgewogen. Es kann ja gar nicht ausgewogen sein. Der eine zahlt überhaupt keine oder muss keine Zölle zahlen für seine Produkte, die er nach Europa exportiert. Und umgekehrt mindestens 15%, teilweise 25% oder 50%. Und dann natürlich noch diese Verpflichtungen, was Energieabnahmen beziehungsweise Mindestinvestitionen in den USA anbelangt. Trotzdem, wir beide saßen nicht am Verhandlungstisch. Ist es immer leicht gesagt, naja, das Verhandlungsergebnis ist nicht gut, es ist schlecht verhandelt worden. Viele, die dabei waren, sagten, es war nichts Besseres zu erreichen. Ich sag mal, wenn dem so ist, dass nichts Besseres erreichbar ist, dann muss man zumindest mal das umsetzen. Nur wenn natürlich jetzt die Dinge wieder verschleppt werden auf europäischer Ebene, dann kann man ein Stück weit diese Kritik von Trump natürlich schon nachvollziehen. Diese Ankündigung, jetzt insbesondere die europäische Automobilindustrie mit 25% zu belasten, trifft natürlich vor allem Deutschland und in Deutschland vor allem Volkswagen sehr stark. Und vor dem Hintergrund meine ich eben, man sollte versuchen, nicht unterwürfig, das beileibe nicht. Und natürlich durchaus auch mit einer gewissen europäischen Stärke auch auftretend, aber zumindest versuchen, hier einvernehmliche Lösungen mit Trump zu finden. Ich glaube, der europäischen und vor allem der deutschen Exportwirtschaft wäre nicht geholfen, wenn wir uns in einen langwierigen und dauerhaften Zollstreit mit den USA begeben.
Ich habe ja bewusst zwei Beispiele genannt von Ländern, die sich darauf eingelassen haben und wo das auch nicht langwierig gedauert hat, sondern der eingeknickt ist. Und diese Haltung würde ich Europa nach wie vor anempfehlen. Und ich würde auch, ich muss ja jetzt an meine Ex-Kollegen im Europäischen Parlament in Schutz nehmen, die nehmen ihre Rechte wahr. Dieses Abkommen muss im Parlament ratifiziert werden. Und die haben gesagt, wir ratifizieren nicht, wenn nicht klar ist, dass mindestens damit Schluss mit lustig ist. Also es gibt nicht ein neues Drehen an der Zollschraube. Und genau diese Zusage liegt von Trump nicht vor. Das ist der Grund, warum das Europäische Parlament diese Ratifikation ein Stück weit ausgesetzt hat. Sie haben nicht gesagt, wir verabschieden das nicht, sondern wir sagen, damit ist das jetzt geregelt. Und diese Zusage gibt es von der amerikanischen Seite nicht. Und ich finde jetzt das nicht unbedingt eine Haltung, wo man sagt, die verschleppen was, sondern sie bestehen auf etwas, was verabredet war, dass nämlich damit der Zollkrieg zwischen den USA und Europa beendet ist. Und offensichtlich ist das nicht Trumps Auffassung.
Wenn wir nochmal zurückkommen zur Verteidigungspolitik, Herr Trittin. Kann eine Folge für Deutschland sein, dass man sein Verhältnis zu Russland nochmal neu definieren muss?
Das Verhältnis von Russland zu Europa ist von Russland definiert worden. Wir haben, wenn man etwas länger zurückgreift, wir haben die Osterweiterung der NATO begleitet mit einer NATO-Russland-Grundakte, mit Verpflichtungen, an die sich die NATO gehalten hat. Wir haben festgeschrieben, gemeinsam, noch die Sowjetunion, aber Russland hat auch das unterschrieben, dass es die Wahl von Bündnissen in Freiheit gibt. Das bezieht auch ein, dass ein Land wie die Ukraine sich entscheidet, sich mit der EU zu assoziieren, wirtschaftlich und nicht mit Russland. Das ist so. Und dies hat Russland zum Anlass genommen, die Ukraine zu überfallen. Nicht die Osterweiterung der NATO war es, sondern die Entscheidung für die Europäische Union hat Putin zum Anlass genommen, hier zu intervenieren. Und damit hat er eine Grundlage der Zusammenarbeit in Europa zerstört. Wir haben, glaube ich, von unserer Seite eher eine Grundlage darin gesehen, zu den Verträgen zurückzukehren. Und die Grundlage dieser Verträge ist die Unverletzlichkeit der Grenzen und der Verzicht auf gewaltsame Veränderung von Grenzen und auch der Androhung der gewaltsamen Veränderung von Grenzen. Und wenn Russland den Weg dahin zurückfindet, soll mir das recht sein, aber ich sehe das nicht.
Herr Mayer, wenn Deutschland tatsächlich einen Teil des US-Schutzes auch verliert, ist man dann trotzdem gezwungen, seine Rolle neu zu definieren, vielleicht eine neutralere Rolle zwischen den Großmächten einzunehmen? Oder machen wir so weiter wie bisher?
Nee, es verändert sich ja vieles. Es geht ja nicht weiter wie bisher, dass das früher angestammte und auch natürlich durchaus erfolgreiche deutsche Geschäftsmodell günstig, also bestehend aus günstigen Rohstoffimporten aus Russland, einem schönen Absatzmarkt für deutsche Produkte in China und der militärischen Unterstützung oder Absicherung durch die USA, das hat ja keine Gültigkeit mehr. Und deswegen verändert sich ja derzeit sehr viel. Und wir haben ja auch heute Abend schon auch viel und auch richtigerweise, finde ich, auch sehr konstruktiv darüber gesprochen, dass es unsere Hauptaufgabe sein muss, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken, dass Europa selbstbewusster, stärker wird, eigenständiger wird. Wir werden in diesem Jahr als Deutschland über 100 Milliarden Euro in die Rüstung investieren. Das ist doppelt so viel. Der Verteidigungshaushalt mit allen Sondervermögen oder Sonderschulden, sagen wir es mal ganz offen, ist in diesem Jahr doppelt so hoch wie noch vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also wir haben, glaube ich, schon die richtigen Lehren gezogen aus dieser Zäsur, die durch den völkerrechtswidrigen und bestialischen Angriff Russlands auf die Ukraine eingetreten ist. Das bedeutet aber nicht, um das auch klar zu sagen, dass wir uns hier Russland an die Brust werfen sollten oder dass wir hier irgendetwas neu austarieren sollten. Und es gab ja immer wieder auch Kollegen, auch von uns in unterschiedlichen Fraktionen, in meiner, sage ich mal, auch etwas stolz nicht, die eine Äquidistanz gefordert hat zwischen Berlin und Washington und zwischen Berlin und Moskau. Dieser Theorie oder diesem Ansinnen, dem trage ich überhaupt nicht Rechnung und möchte ich in keiner Weise beipflichten. Also natürlich bleibt Russland unser Hauptgegner und die Beziehungen könnten sich allenfalls wieder verändern, wenn Russland seinerseits diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine beendet. Aber der Ball liegt insoweit im Spielfeld Russlands, nicht im Spielfeld Deutschlands oder der Europäischen Union. Das ist ja etwas, was aus meiner Sicht, wir haben ja auch viel über die Vielstimmigkeit in Europa gesprochen, was mich durchaus auch ein Stück weit hoffnungsvoll macht, dass in Bezug auf Russland und in Bezug auf die Unterstützung und die Solidarität mit der Ukraine die Europäische Union nach wie vor mit einer Stimme spricht. Wenn man mal von manchen Dissonanzen absieht, was die Slowakei und was Ungarn anbelangt. Aber der Kern der Europäischen Union ist ja unheimlich kohärent und unheimlich einstimmig, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt und was die klare Distanzierung von Russland anbetrifft.
Wir werden noch mal eine Bemerkung machen. Ich finde auch, man hatte nie die Idee einer Äquidistanz zwischen Russland und den USA. Weil wir waren viel zu viel gemeinsame Interessen gerade mit den USA gehabt. Das, was wir gerade erleben, ist, dass von Seiten der USA die Äquidistanz gepflegt wird. Ich habe vorhin nachdrücklich auf die nationale Sicherheitsstrategie verwiesen. Da wird Europa, die Europäische Union, als Gegner der US-Politik betrachtet, nicht Russland. Wenn ich angucke, wie sich die Systeme, was Autokratie, was Führen von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen angeht, tut Trump zurzeit viel, um selber so eine Art Äquidistanz herzustellen. Nochmal, dadurch, dass man etwas vergleicht, setzt man es nicht gleich. Es gibt Unterschiede, es gibt andere Legitimationen und. Aber das, was wir jahrelang hatten, dass wir mit den USA einen durchaus robusten wirtschaftlichen Wettlauf hatten, viele gemeinsame Interessen und auch gemeinsame Partnerschaften, was wir mit Russland oft nicht hatten. Dafür hatten wir aber ein gemeinsames politisches System. Das war die freie, liberale Demokratie. Das hatten wir und haben wir mit Russland nicht. Nun baut Trump die Demokratie in den USA ab und greift zu Mitteln, die man sonst nur von Despoten wie Putin kriegt. Die Welt ist schon sehr unkomfortabel geworden für die Europäer. Oder um bei ihrem Bild zu bleiben, auf dem Schulhof wird mehr gekloppt als früher.
Da kommen wir auch zum Schluss der Sendung, Herr Mayer. Gerade das, wenn man das hört, was Herr Trittin gerade gesagt hat, ist Deutschland bereit, einen Preis für eine echte strategische Autonomie tatsächlich auch zu zahlen?
Ja, den Preis zahlen wir ja, indem wir die Rüstungsausgaben, die Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen, auch mit Unterstützung der Grünen. Ich bin da auch nach wie vor sehr dankbar, dass es da auch durchaus über Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg unter den Parteien, die demokratisch ausgerichtet sind, hier auch einen Gleichklang der Interessen gibt. Ich möchte aber auch hier insoweit etwas Wasser in den Wein gießen, als dass ich sage, selbst Deutschland, das wirtschaftlich stärkste, das bevölkerungsreichste Land in der Europäischen Union, wird nicht, wie Sie gesagt haben, autonom sein können. Wir werden hier natürlich auch, Frankreich ist erwähnt worden, möchte auch Großbritannien, auch wenn nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, aber gibt da ja auch mittlerweile sehr gute Annäherungen und sehr positive Entwicklungen erwähnen. Also wir werden natürlich auch insbesondere sehr stark auf unsere europäischen Verbündeten angewiesen sein. Polen, auch ein ganz wichtiger Partner. Vor dem Hintergrund, Stärkung unserer Fähigkeiten ist sehr wichtig, aber natürlich ist es nicht realistisch, dass wir uns alleine selbstständig verteidigen werden können.
Müssen wir da vielleicht sogar ein bisschen Wohlstandsverlust hinnehmen, um uns stärker verteidigen zu können?
Wir verfrühstücken gerade den Wohlstand kommender Generationen, indem wir sehr viel Kredite auf militärische Dinge, aber auch auf unterlassene Infrastruktur ausgeben. Das ist eine Einschränkung vom Wohlstand. Da soll man nicht drum herum reden, weil es nur in die Zukunft vertagt ist. Es ist notwendig möglicherweise, aber es ist nicht schön. Wir werden nicht alleine klarkommen. Wir werden nur als Europäer und mit einer starken Europäischen Union weiterkommen. Und diese starke Europäische Union wird auch nur dann wirklich stark sein, wenn sie starke Partner in der Welt hat. Dazu gehören Demokratien wie beispielsweise Brasilien, dazu gehören Demokratien wie in Afrika, wie Südafrika. Dazu gehören dann auch manchmal etwas unbequemere Systeme, also nicht nur Südkorea, sondern auch Singapur oder etwas autokratischere Staaten wie Vietnam, mit denen wir wirklich Partnerschaften eingehen müssen, damit wir das ersetzen, teilweise, was uns jetzt verloren gegangen ist.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion und das Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Das ist quasi eine Fortführung von der Sendung heute, weil da geht es vor allen Dingen um den Handel und die wirtschaftlichen Folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.